ARD.
Alle haben zu mir vorher gesagt, die schon bei Olympischen Spielen waren, genieß es, Anne. Und ich dachte mir immer so, jo, wie soll ich das denn genießen? Ich habe hier übel den Stress. Ich sage immer, Disziplin steht ganz oben, dass man sich durchkämpft, dass man nie aufgibt, dass man trotzdem ja einfach auch an seine eigenen Träume glaubt, auch wenn vielleicht andere daran nicht glauben. Wenn man sagt, ja, ich bin Trainer, dann ist die erste Frage eigentlich so, ah ja, was ist dein richtiger Job? Ich glaube, das ist in allen Sportarten in Deutschland so das Problem, ja, sich zu engagieren und da Nachwuchs auszubilden.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Hallo zusammen, für diese neue Folge bin ich nach Bonn gefahren, wobei Bonn so ein bisschen nach Paris gerochen hat, zumindest da, wo ich war. Nämlich bei Anne Sauer, beziehungsweise mittlerweile heißt sie sogar Kleibrink. Als ich sie getroffen habe, war sie noch Anne Sauer und sie kam gerade frisch von den Olympischen Spielen in Paris zurück. Wir haben darüber geredet, wie es eigentlich ist, ganz knapp an einer Medaille vorbeizuschrappen. Wie es momentan um den deutschen Fechtnachwuchs steht und warum sie sich da so engagiert. Und was sie aus dem Sport schon fürs Leben gelernt hat. Mein Name ist Freddy Schürheck und ich freue mich, dass ihr in dieser Folge mit dabei seid. Wenn sie euch gefällt, dann lasst gerne ein Abo oder eine Bewertung da. Und wenn ihr Wünsche habt, wen wir als nächstes besuchen sollen, dann schreibt uns gerne an sportschauf@sportschau.de oder über unseren Insta-Kanal sportschauf. Liebe Anne, danke, dass wir heute hier sein dürfen.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Du wohnst so ungefähr 10 Minuten vom Bahnhof entfernt, bin gerade zu Fuß hier rüber gestiefelt. Jetzt habe ich ehrlich gesagt gerade in deiner Wohnung schon viele schöne schwarz-weiß Tierbilder an den Wänden bewundert. Aber ich habe noch nichts von Olympia bis jetzt gesehen.
Ja, das liegt zum einen daran, dass ich tatsächlich meine Akkreditierung, meine Elektroweste noch einrahmen lassen möchte. Das ist bisher noch nicht geschehen. Und zum anderen, dass mein Freund nicht so drauf steht, dass hier so die Pokale und die Medaillen rumhängen und er da jeden Tag dran vorbeigehen muss. Also es gibt sie schon, aber an einem kleinen versteckten Ort.
Dabei muss man ja fairerweise sagen, dein Freund ist ja auch ein sehr erfolgreicher Sportler.
Ja, der hat Olympiagold gewonnen 2008 in Peking und die habe ich auch rahmen lassen, weil er die so ganz ja, versteckt bei einem Kumpel im Safe irgendwie so lieblos hatte liegen lassen. Und ich habe mir gedacht, das ist einfach zu schade und jetzt ist die gerahmt und hängt auch an einem schönen Ort.
An welchem Ort jetzt?
Im Schlafzimmer.
Ah, okay, da war ich jetzt noch nicht drin. Jetzt musst du natürlich für alle, die jetzt sagen, so, warte, wer ist denn dann der Freund von Anna, ihn einmal vorstellen.
Er heißt Benjamin Kleibrink und ist Herrenfechter gewesen bis 2021. Hat dann nach Tokio den Olympischen Spielen seine Karriere beendet und ist jetzt Herrenfechter-Bundestrainer.
So eben, der trainiert dich nämlich auch ja jetzt. Ich finde es aber schön zu sehen, wie bescheiden er ist, trotz dieser sportlichen Erfolge. So, aber in dieser Folge geht es natürlich hauptsächlich um dich. Und deswegen stellen wir dich jetzt erstmal vor. Mein lieber Kollege Conny Kleine ist mal wieder bei uns ins Archiv geklettert und hat einen Steckbrief für dich zusammengefasst. Und da hören wir jetzt mal rein, okay?
Sportschau F. Steckbrief.
Anne Sauer ist 33 Jahre alt und Fechterin. Sie kommt aus Rheinland-Sachsen, das ist im Norden von Baden-Württemberg. Mit dem Florett holte sie mehrfach EM-Bronze mit dem Team, wurde deutsche Meisterin und erfüllte sich als Olympionikin bei den Sommerspielen in Paris 24 ihren Sportlertraum. Nach dem Lehramtsstudium absolvierte sie eine Ausbildung zur Fitness- und Personal Trainerin. Dazu ist Feldwebel Sauer ausgebildete Sportsoldatin. Ihr großes Hobby ist das Reisen. Auf Social Media nimmt sie ihre Fans überall hin mit, von Korea über Italien bis nach Dubai. Die ein oder andere Tätowierung weist dazu auf eine zweite Leidenschaft hin. Gar nicht leiden kann sie Lethargie und Unstrukturiertheit. Sehr gerne mag sie dafür ihre Frühstücksbowl mit selbstgemachten Granola und getrockneten Früchten. Besondere Eigenschaft, ihre Motivation. Auf Instagram wird der Hashtag Powerful so schnell zu Sauerful. Eine Einstellung, die sie auch in Fechtcamps an den Nachwuchs weitergibt.
Ja, also ich gehe da erstmal voll mit, fand ich richtig cool, musste auch lachen. Und nee, ich muss sagen, es trifft alles eigentlich ziemlich genau so zu.
Ich habe gerade so ein bisschen gestockt bei dem Lehramtsstudium. Hast du das auch abgeschlossen? Ich habe nämlich auch auf Lehramt studiert.
Ja, mit dem Lehramtsbachelor. Also ich habe keinen Ref gemacht quasi.
Aber jetzt muss man fairerweise sagen, wir sind beide ja ganz offensichtlich nicht in der Schule gelandet. Woran hat es gelegen? Wie man immer im Sport sagt, woran hat es gelegen?
Ja, das ist die große Frage. Also hauptsächlich natürlich an den vielen Trainingseinheiten, den Wettkämpfen und dem Wettkampfkalender vor allem. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich in die Sportfördergruppe der Bundeswehr reingekommen bin und sozusagen mich seit 2014 auch als Vollprofi bezeichnen zu können. Und wenn ich jetzt so vor der Wahl stehen würde, würde ich immer wieder die gleiche Wahl treffen.
Bei der Bundeswehr, wie funktioniert das da eigentlich genau? Also musstest du da eine richtige Ausbildung machen?
Wir haben eine Grundausbildung gemacht, die ist ein bisschen kürzer als so die normale Grundausbildung. Aber es war schon so mit Rucksack, Gewehr, dann schön in den Wald marschieren, da 3 Tage schlafen, dann zurückmarschieren über die Hindernisbahn. Es war schon herausfordernd, aber so im Nachhinein war ich auch stolz darauf, dass ich so gut durchgezogen habe. Und das ist so quasi das einzig Harte, sage ich mal, was man machen muss. Danach ist man völlig freigestellt für den Sport, kann Profi sein und eben die deutschen Farben international präsentieren. Und dann zwischendurch gibt es mal so Lehrgänge, die man macht, um eben Feldwebel zu werden. Und die sind aber auch dann maximal 6 Wochen lang oder 4 Wochen lang.
Und Feldwebel bedeutet jetzt was genau? Also ich sag mal, wenn es mal hart auf hart kommt, wirst du dann eingezogen?
Also das stellen eigentlich immer viele die Frage, aber es ist tatsächlich so, dass die Sportsoldaten ja natürlich gar nicht in der Art ausgebildet sind, in der jetzt richtige Soldaten ausgebildet wurden. Und daher wären wir auch die allerletzten, die dann eingezogen würden.
Jetzt guck mal aber mal eben auf dein Dasein als Profifechterin. Jetzt viele, glaube ich, kennen den Sport des Fechtens vor allen Dingen irgendwie so aus so mittelalterlichen Filmen oder vielleicht aus Burschenschaften. Also ich habe eben auf Lehramt in Heidelberg studiert. Da weiß ich noch, dass es in den Burschenschaften eben Fechten gab. Wie bist du zum Fechten gekommen?
Super zufällig eigentlich. Also meine Eltern haben Sport gesucht für mich, weil ich halt super hyperaktiv war, viel mit den Jungs auf dem Bolzplatz war. Das hat denen, glaube ich, auch nicht so gut gefallen. Und dann habe ich ein bisschen was ausprobiert und bei uns in der Nähe war der Olympiastützpunkt. Und dann gab es natürlich immer mal wieder einen Zeitungsartikel über Fechter, die erfolgreich waren. Und ja, haben meine Eltern den gesehen. Dann bin ich zum Schnuppertraining dorthin, hat mir jemand ein Florett in die Hand gedrückt und ja, jetzt sitze ich hier.
So, und dann hast du direkt gemerkt, du hast ein Riesentalent.
Also ich war ein bisschen spät dran, weil ich erst mit 11 angefangen habe tatsächlich. Und dort gab es so eine Gruppe, die hieß Fechtflöhe. Und da haben die tatsächlich auch schon mit 6 Jahren angefangen. Also natürlich super spielerisch und mehr so für die Motorik, aber natürlich auch ein bisschen so die Fechtschritte, ein bisschen Technik. Und deswegen war ich so ein bisschen in Verzug und habe am Anfang viel verloren und bin auch oft Letzte geworden. Und mir hat es aber irgendwie so viel Spaß gemacht. Ich glaube nicht mal unbedingt, dass man direkt sagen hätte können, okay, die ist super talentiert. Aber ja, mir hat es super viel Spaß gemacht. Und dann so langsam habe ich dann auch den Ehrgeiz gehabt, okay, ich habe zwar später angefangen, aber vielleicht kann ich die anderen ja einholen. Und ja, irgendwann habe ich sie eingeholt, dann war ich so, okay, jetzt will ich sie überholen. Ja, und dann am Ende war ich auch irgendwann schon im Jugendbereich dann die letzte übrig gebliebene aus meinem Jahrgang, sage ich mal.
Ja, ich habe da mal ein paar Zahlen gefunden in alten Aufzeichnungen von deinem alten Verein. Das ist online tatsächlich alles so richtig schön tabellarisch aufgeführt und aufgelistet, wie ihr damals alle so abgeschlossen habt. Und 2004 zum Beispiel warst du Platz 35 bei der A-Jugendmeisterschaft von wahrscheinlich 35, 36 Leute.
Vielleicht ein paar mehr, aber nicht viel mehr, ja.
So, aber ab wann wurde es denn dann richtig, richtig gut?
Ja, dann so im späten A-Jugendbereich, also da ist man dann so 16, glaube ich. Da wurde es dann schon ein bisschen besser. Da habe ich mich dann auch für die ersten Jugendmeisterschaften qualifiziert, also international, Europa- und Weltmeisterschaften. Und da kann man dann sagen, wurde es langsam gut und auch erfolgreich auf dem Papier. Und ich erzähle die Geschichte auch immer ganz oft bei Kindern und Jugendlichen, die auch fechten, und bei denen, die vielleicht auch noch nicht erfolgreich sind. Und ganz oft kommen dann die Erwachsenen danach und sagen so, ja, aber das hast du nur so erzählt. Oder um die Kids zu motivieren. Dann sage ich so, nee, das war wirklich so.
Aber ich finde das immer wieder erstaunlich zu sehen, wenn man eben sich so wirklich hochkämpfen muss, dass man dann am Ball bleibt. Weil ich glaube, viele hätten schon längst dann irgendwie aufgegeben oder gesagt, komm, dann mache ich doch was anderes. Woher kam das, dass du in dir eben dann diese innere Motivation hattest, zu sagen, dann ziehe ich jetzt eben durch, bis ich es irgendwann schaffe?
Ja, das ist schon irgendwie schwierig zu beschreiben, weil mein Bruder zum Beispiel, der hat auch mit mir angefangen, der ist 2 Jahre jünger und der hat von Anfang an alles gewonnen und hat trotzdem nach 1,5 Jahren hingeworfen und hat gesagt, nee, das ist mir zu viel Training, ich gehe wieder zum Fußball zurück. Und irgendwie war da was in mir, ich kann es auch nicht so genau beschreiben, aber irgendwie habe ich gedacht, ja, ich kann es schaffen, ich kann da irgendwie mithalten, ich muss nur noch mehr und mehr härter dafür arbeiten. Und man merkt ja schon auch, ob man sich entwickelt irgendwie in einer gewissen Art und Weise oder ob man wirklich jetzt die ganze Zeit da bleibt und gar keine Chance hat, irgendwie bei die anderen zu besiegen. Und das war, glaube ich, immer so ein bisschen war da und habe ich gedacht, okay, dann weiter. Und ja, dann so mit 16 war es dann so, okay, es könnte tatsächlich klappen, so dass es auch international erfolgreich sein wird.
Und warst du denn vorher schon so ehrgeizig oder hat dich der Sport erst so ehrgeizig gemacht?
Nee, ich war schon vorher. Also Bundesjugendspiele zum Beispiel habe ich auch immer alles gegeben.
Echt?
Und wollte unbedingt immer die goldene Ehrenurkunde.
Hast du bekommen?
Ja, auf jeden Fall.
Ach so, was gibt's wirklich? Ich dachte immer, jeder kriegt nur eine Teilnehmerurkunde. Nee, also
ich glaub,
das war
es gibt
mein Fall.
Teilnehmer, Sieger und Ehrenurkunde, glaube ich.
Oh, krass.
Und jetzt wird es ja abgeschafft, finde ich so. Ich persönlich ist ein schwieriges Thema, weil ich persönlich finde es traurig.
Ja, da gehen ja die Meinungen so auseinander, weil die einen sagen natürlich irgendwie, das ist toll für alle, die halt so wie ich immer die Letzten gewesen wären, dass die dann nicht traurig sind. Gleichzeitig befördert es jetzt nicht unbedingt den Ehrgeiz und den Willen, was zu schaffen. Und da wissen wir ja, das überträgt sich ja vom Sport dann auch generell ins Leben, ne? Wenn man da eben so diesen Kick im Erfolg irgendwie dann mal lernt. Oder wie siehst du es?
Ja, genau so, wie du es gerade gesagt hast. Also das Leben ist halt manchmal auch hart und so ist es halt auch im Sport und da muss man sich manchmal durchkämpfen oder auch mit Niederlagen umgehen. Klar, als Kind ist es natürlich oft schwieriger zu verstehen, so, oh, warum haben die aber jetzt eine Ehrenurkunde bekommen und ich nicht, obwohl ich mich ja auch so doll angestrengt habe. Es ist schwierig, aber ich glaube, man lernt viel fürs Leben, ja.
Jetzt wollen wir von dir erstmal noch lernen, sorry für die sehr, sehr schlechte Überleitung, aber das musste jetzt an dieser Stelle sein. Du musst uns jetzt auf jeden Fall erstmal so ein bisschen alle mitnehmen in Sachen Fechtsport, wie das genau funktioniert. Und dafür haben wir ja eine wunderbare Rubrik hier im Podcast, das ist die Taschenkontrolle. Ich habe auch dich natürlich gebeten, dass du einmal deine Sporttasche mitbringst und uns da so ein bisschen durchführst, was hast du alles dabei, was braucht man zum Fechten? Weil ich habe neulich ein Bild gesehen von euch, von der Damen-Nationalmannschaft, wie ihr eure Taschen ausgepackt hattet, das sah aus wie ein Flohmarkt. Das sind ja tausende von Dingen, die da drin sind. So, wo ist deine Tasche jetzt?
Ja, hier steht die schon, zufällig schon gepackt, weil es morgen losgeht, um ein bisschen mit Kids und Jugendlichen zu trainieren. Und da habe ich eigentlich genau all das dabei, was ich auch auf einem Wettkampf habe, wenn ich zu meinem Wettkampf fahre.
Und man muss sagen, die Tasche, die schwarze Rolltasche ist, also, wie groß ist die? Bestimmt 1,20 lang?
Ein bisschen größer sogar, 1,35 oder so hat die, glaube ich.
Also lang und dann, genau. Dann irgendwie 60, 70 Zentimeter breit. Das ist schon ein Riesending, mit dem du dann da durch die Gegend ziehst. Komm, dann packen wir jetzt mal ein bisschen aus. Was ist alles drin?
Also das Wichtigste haben wir natürlich die Maske. Die ist ganz oft schwarz-rot-gold bei mir in dem Fall natürlich jetzt für Deutschland lackiert. Wichtigstes Teil, würde ich sagen, schützt das Gesicht.
So, zur Maske kann ich direkt mal eine Frage stellen. Ja. Und zwar, in der letzten Folge war Almut Schuld bei uns zu Gast. Und es ist bei uns Tradition, dass jeder, der zu Gast ist, für die nächste dann eine Frage mitgeben darf. Und Almut, kennen wir natürlich alle als Fußball-Legende, hat aber mit Fechten nicht so viel am Hut und hat folgende Frage.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Liebe Anne, ich finde diesen Sport total faszinierend. Ich wollte es auch gerne an der Sporthochschule belegen, hat aus unterschiedlichen Gründen nicht gepasst. Und ich habe tatsächlich unheimlich viele Fragen. Ich würde mal versuchen, das so in eine Frage zu formulieren. Fragen sich, glaube ich, viele andere Menschen, wie ich auch, wie man durch diese Maske sieht, ob man sehr eingeschränkt Blickfeld hat oder ob man tatsächlich so detailliert sieht, weil Säbel, Degen und so weiter ja doch sehr klein sind. Ja, also das interessiert mich.
Also man sieht tatsächlich viel besser, als man denkt. Es ist so ein bisschen wie die iPhone-Kamera, sage ich mal. So ganz oft, wenn man so nah an ein Objekt geht, dann braucht die ja so kurz, um zu fokussieren.
Ja.
Wenn man die jetzt aufsetzt, mein Auge ist jetzt geübt, deswegen gucke ich natürlich genau sozusagen durch das Gitter und das Gitter ist sozusagen im Hintergrund meines Bildes und ich sehe alles super gut. Wenn du die jetzt aufsetzen würdest, dann würdest du kurz brauchen, damit dein Auge quasi so scharf stellen kann. Ja. Und genau, an so Tagen, wo ich zum Beispiel super müde bin oder Kopfschmerzen habe, dann merke ich manchmal, okay, manchmal sehe ich das Gitter scharf, was ja eigentlich nicht der Fall sein sollte. Aber sonst, man gewöhnt sich super schnell dran. Also auch, wenn du dir jetzt 5 Minuten aufhättest, würdest du gar nicht mehr merken.
Also 5 Minuten muss ich mal gucken, aber ich würde sie gerne mal wenigstens mal für einen Moment aufsetzen, damit ich das verstehen kann, was du meinst. Boah, die ist aber auch schwer. Mhm. Die wiegt ja bestimmt 1 Kilo.
1,5 Kilo, ja.
Warum ist die denn so schwer?
Ja, das Metall wiegt halt einiges. Boah. Ja.
So, hier ist so ein Band, was man wahrscheinlich dann hinter den Kopf macht, damit es hält, genau. Ne? Mit Klettverschluss.
Genau, das rote einmal
kann
hoch.
Kann ich da was kaputt machen? Nee. Eigentlich? Okay. Boah, ist die schwer. Und das ist die mit jetzt bei Olympia war?
Ja.
Mit den Deutschen. Oh mein Gott. Und ich habe sie in der Hand.
Ja, also wenn du da jetzt deine Nase gleich reinsteckst, dann riechst du auch den Schweiß auf jeden Fall. Ein bisschen.
So, ich muss jetzt einmal Kopfhörer absetzen. Zack. So, dann setze ich jetzt mal die Maske auf.
Ja, genau so. Und das Kinn noch ein bisschen, ja, perfekt. Und?
Ja, ich sehe natürlich jetzt nur Gitter. Also ich sehe dich dahinter, also es sieht so ein bisschen aus von der Optik, können sich das alle so vorstellen, als hätte man eine ganz krasse Sonnenbrille auf, die total zerkratzt ist von Sand und dann auch so Sonnencreme-Reste drauf hat. Also ne, so, es sieht dunkler aus und verschwommen, was ich jetzt sehe.
Mhm.
Also ich könnte damit jetzt nicht gewinnen.
Ja, wenn du jetzt mal in den Raum weiterschaust, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen besser sein, oder?
Das stimmt. Also wenn man dann so auf 4-5 Meter Distanz, die schwarz-weißen Tierfotos, die sehe ich jetzt tatsächlich, ja, scharf auch nicht, aber so mittel.
Ja.
Besser als dich, da ist wirklich gar nichts.
Ist ein bisschen nah, aber so nah sind wir eigentlich ja auch nicht beim Fechten.
Und ehrlich gesagt muss ich sagen, ich finde es gerade extrem unbequem. Der ist schon echt schwer und drückt an allen Ecken.
Also ich muss auch sagen, ne, wir Frauen mit den Haaren und so, das ist auch echt ein bisschen unfair, weil man ja auch die Haare noch irgendwie da so verstauen muss nebendran, damit es nicht auf der Trefferfläche liegt. Und es ist tatsächlich so, dass ich nach der Sommerpause habe ich auch oft Nackenschmerzen wieder, bis sich mein Nacken dran gewöhnt hat an das Gewicht.
Also ich hatte sie jetzt, ich habe sie jetzt übrigens gerade schon wieder schnell wieder abgesetzt, ich hatte sie jetzt ja wirklich nur, weiß ich nicht, halbe Minute auf. Beim Wettkampf habe ich gesehen, wenn man so deine Kämpfe guckt, das gibt es ja auch bei YouTube zum Beispiel, kann man noch nachgucken, oder Olympia konnten wir natürlich alle im Fernsehen verfolgen, dass ihr relativ oft dann, nachdem ihr einen Punkt gemacht habt, die abzieht die Maske und dann wird gejubelt und dann wusste ich immer nicht, zieht man die ab, damit man jubeln kann oder jubelt man, weil man das Ding abhat? Also so, warum dieser Impuls immer die dann abzunehmen?
Und das ist hauptsächlich am Gefechtsende natürlich, also wenn man ja vermeintlich den letzten Treffer gemacht hat. Manchmal macht man dieses Schreien auch, um den Kampfrichter davon zu überzeugen, dass es halt mein Treffer war quasi.
Ja eben, weil ich habe es nämlich auch oft wirklich im Kampf gesehen und das fand ich dann so ganz interessant. Oder wusste da nicht, okay, machen sie das jetzt, um einmal so richtig Luft holen zu können, ohne die Maske oder so. Na gut, spannend. Ja. Aber da gucken wir natürlich gleich nochmal ausführlicher drauf, auf deine Zeit bei Olympia und auf die Schreie. Nicht nur im Kampf, sondern auch hinterher dann bei den Feiern. Auch da haben wir noch verschiedene kleine Überraschungen für dich mitgebracht. Aber jetzt gucken wir erstmal weiter in die Tasche.
Genau, dann machen wir vielleicht von oben weiter. Also die nächste Schicht, die äußere Schicht, ist die silberne Elektroweste. Da steht dann immer der Nachname drauf, also in meinem Fall Sauer und unten drunter dann GER, das Nationenkürzel für Germany.
Genau, die graue Weste, die kennt man natürlich auch aus dem Fernsehen. Und die willst du dir jetzt einrahmen lassen, hast du gesagt?
Genau, die von Olympia, die hat dann so einen Waffenkontrollstempel unten drauf. Da steht dann Paris 2024 noch drauf. Und ja, die rahme ich mir auf jeden Fall ein.
Ja, und man sieht hier in der Weste tatsächlich erstaunlich viel eben so ganz, ganz feine, kleine Drähte oder genau, wie man das dann nennt. Das sind eben dann die Sensoren, die dann angehen, wenn du getroffen worden bist.
Genau, und dann haben wir so ein Kabel. Das sieht einfach aus wie so ein ganz normales Kopfhörerkabel zum Beispiel. Das hat drei Enden in dem Fall. Also einmal ist es wie so ein Krokodil, so eine Klemme.
Ja.
Die kommt dann hier quasi an der Rückseite einfach so da dran.
Genau, also oberhalb des Hinterns quasi.
Genau. Und dann führt dieses Kabel sozusagen durch meine Jacke später am Arm entlang durch. Und dann wird es ins Florett gesteckt und dann gibt es noch einen größeren Stecker sozusagen, der wird hinten in die Kabelrolle gesteckt. Und die Kabelrolle ist mit dem Melder verbunden und sobald meine Spitze des Floretts auf die gegnerische Trefferfläche trifft, schließt sich der Stromkreis und dann leuchtet meine Lampe auf dem Melder.
Und merkt man eigentlich, wenn man trifft, selbst, okay, jetzt habe ich wirklich auch, weil ihr dürft ja nicht überall treffen, ne? Also es ist ja wirklich Oberkörper.
Ohne Arme, ohne Beine, ohne Kopf.
Genau, und du merkst aber schon, wenn du getroffen hast, Mensch, das war jetzt der richtige Treffer.
Ja, auf jeden Fall. Also unser Auge ist ja super trainiert irgendwann auf diese schnellen Bewegungen. Also für Menschen, die nicht so viel Fechten schauen, zum Beispiel bei Olympia im Fernsehen, die sehen ja ganz oft gar nicht, hä, hat er jetzt getroffen?
Ja, eben, so ging es mir. Und dann dachte ich mal, woher weiß sie das denn jetzt?
Aber für uns ist es so und auch für die Kampfrichter, die natürlich sich täglich mit Fechten beschäftigen, das Auge wird ja trainiert, auch beim Schauen, einfach beim Gefecht schauen, trainiert man dieses Auge und es schafft dann irgendwann diese Schnelligkeit zu verarbeiten quasi.
Ja.
Und deswegen, ich kann dir immer sagen, ohne den Melder, ob ich jetzt quasi auf dem Arm getroffen habe, dann leuchtet eine weiße Lampe oder ob ich auf der Trefffläche war und ob ich eigentlich auch fest genug oder zu leicht war. Also man spürt es irgendwann.
Und hast du schon mal, wenn deine Gegnerin dich getroffen hat, und der Richter das aber noch nicht so richtig auf dem Schirm hat, da hast du mal so getan wie, nö, ich habe nichts gespürt, nö, ich wurde nicht getroffen. Also versucht man da auch mal so ein bisschen zu schummeln dann? Also was heißt schummeln, ne? Das ist ja.
Ja, das Gute ist, da legitim. Kann man ja nicht schummeln, weil ja der Melder das quasi feststellt. Also wenn die Gegnerin mich mit mindestens 500 Gramm auf meiner silbernen Elektroweste trifft, dann leuchtet ihre Lampe.
Aha, und dann da kann man nichts mehr verstecken.
Da kann man nichts verstecken.
Das geht nicht.
Nee.
So, was haben wir noch drin in der Tasche?
Ja, dann natürlich eine Fechthose, eine Fechtjacke und eine Unterziehweste.
Und das in ist welchen Farben?
Alles weiß. Alles weiß.
Okay, das heißt, wir halten fest, es ist eine Mischung aus weißem Jogginganzug und Panzer, den du trägst an deinem Körper.
Genau, also so wie früher die Ritterrüstung, nur ein bisschen bequemer und ein bisschen, genau, dann haben wir noch die Unterziehweste, die schützt sozusagen meinen Waffenarm, das ist bei mir jetzt rechts, vor allem am Hals und an der Achsel. Warum ist es so? Weil da sind ja quasi verlaufen die lebenswichtigen Venenarterien, die sozusagen extra geschützt werden sollen, falls mal eine Klinge abbricht.
Das ist ja, also ja, du hast wirklich, wir haben jetzt schon hier so viel, ihr müsst euch das vorstellen, wir haben den Tisch jetzt schon voll mit Klamotten und wir sind noch gar nicht durch. Weil das sind weiße Handschuhe.
Genau, dann gibt's nur einen Handschuh, also wir tragen nur an einer Hand einen Handschuh und das ist halt an der Waffenhand, also bei mir rechts. Die haben gleiche Bedingungen wie die Fechtkleidung, also auch eine Newton-Anzahl. Bei den Kindern zum Beispiel ist die ein bisschen geringer, weil die ja noch nicht mit so viel Kraft stoßen. Mhm. Und der hat noch so Noppen an der Innenseite, damit man so mehr Grip quasi
genau,
hat.
So kleine rote Noppen.
Genau.
Das ist schon
viel, ne?
Das ist schon echt viel. Wie lange brauchst du denn immer so vor dem Wettkampf, um dich anzuziehen? Oder auch vor dem Training?
Ja, ich bin mittlerweile schnell, aber so bei den Kids dauert das Ganze schon mal 10 Minuten. Aber ich schaff's, glaube ich, so in 2-3 Minuten.
Zwei, drei Minuten. Ja. Hast du eigentlich auch schon mal einen Stoß abbekommen, der wirklich, wirklich schmerzhaft war, wo irgendwas schiefgelaufen ist oder so?
Also ein abgebrochenes Florett zum Glück noch nicht. Das, toi, toi, toi. Aber so Stöße auf den Hüftknochen, so oben an der Schulterecke, Schlüsselbein das, oder so Fingerknöchel ist natürlich immer super unangenehm, weil da halt nicht so viel Haut oder Fett drüber ist, sag ich mal. Genau, und dann ja, haben wir noch das Wichtigste natürlich, das Florett. Ich gebe dir das einmal mal in die Hand.
Oh, wow. Ja, das ist jetzt, was, aus was für Metall ist das?
Das ist einfach so eine Alu-Glocke. Mhm. Das ist sozusagen dieser runde Kreis, der schützt einfach ein bisschen die Hand. Davor ist sozusagen die Klinge gebaut.
Jetzt muss man fairerweise sagen, der Griff ist schon so ein bisschen getaped mit so weißem Tape.
Mhm.
Sieht jetzt schon, also ich sag mal, den hast du schon länger, oder? Also das Florett hast du schon ein paar Jahre, oder?
Nee, nicht mal. Das ist relativ neu. Also das ist tatsächlich so, dass so ein Tape ist so ein bisschen, weil man ja auch viel schwitzt, dann ist der Handschuh nass, dass man einfach nicht so rutscht quasi. Das sieht halt dann direkt ein bisschen schäbig aus. Aber
ja, schäbig, das sagst du jetzt. Ich wollte nur sagen, das ist jetzt, man sieht, dass damit gearbeitet worden ist.
Genau, und so. Vorne kann man das sich vorstellen, ist wie so ein kleiner, wie würdest du das beschreiben? Also das heißt Spitzenkopf, wie so ein kleiner Knopf eigentlich.
Ja, ja, genau, wie so ein kleiner Metallknopf.
Da ist quasi eine Feder drunter.
Den kann man so leicht zurückdrücken.
Genau so.
Ah, und das heißt, wenn du mit dem Knopf quasi, sag ich mal, die Brust der Gegnerin berührst, dann wird der Knopf eingedrückt und dann gibt's das Signal.
Genau, aber erst, wenn ich mit mindestens 500 Gramm gedrückt habe. Das bedeutet, diese Feder muss auch immer ausgetauscht werden, damit die so stark ist, wieder 500 Gramm hochzudrücken. Das wird immer vorm Gefecht getestet. Und im Prinzip, ich stoß mal einfach hier jetzt an meine Wand, kann man das hier so biegen quasi. Mhm. Und im Prinzip sind das ja schon 500 Gramm. Ja. Also so, wenn sich so ganz minimal biegt, aber meistens trifft man schon so richtig Schmackes, sag ich mal.
Für alle, die sich jetzt gerade wundern, beziehungsweise für alle, die jetzt gerade sich denken, Mensch, wie toll, die Anne das alles erklärt, das habe ich jetzt mal richtig gut verstanden, muss man sagen, es ist ja nicht nur so, dass du Pädagogik studiert hast und deswegen gut erklären kannst, du machst eben, das haben wir gerade auch im Steckbrief von Conny gehört, tatsächlich ja auch eben Nachwuchstraining, das heißt, du versuchst, junge Menschen an den Fechtsport ranzuführen. Warum ist dir das so ein wichtiges Thema?
Ja, irgendwie habe ich gemerkt, dass es mir halt einfach super viel Spaß macht, so vor allem mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Deswegen wahrscheinlich auch Lehramt. Aber ja, ich glaube, ich hätte mir das als Kind auch irgendwie gewünscht, so mit meinem Vorbild oder mit meinem Vorbild aus dem Sport ja mal in Kontakt zu treten, mal alle Fragen loszuwerden, die ich so habe. Und ich habe auch schon immer das Gefühl, dass es denen mega die Motivation auch gibt. Und ja, ich weiß nicht, ich gehe da immer so aus der Halle und ich weiß so, deren Augen haben gerade geleuchtet, weil die so Spaß hatten an diesem Sport und ihre Leidenschaft machen können. Und vor allem mache ich es, glaube ich, weil es Sport so viele Werte vermittelt.
Was würdest du sagen, was sind so Werte, die eben der Sport vermittelt, die man auch fürs Leben einfach braucht?
Ich sage immer, Disziplin steht ganz oben. So ein bisschen, dass man auch so Härte mal durchstehen kann, dass man sich durchkämpft, dass man nie aufgibt, dass man teamfähig ist und dass man trotzdem ja einfach auch an seine eigenen Träume glaubt, auch wenn vielleicht andere daran nicht glauben. Und ja, einfach super viel. Es fängt an mit so Kleinigkeiten wie Pünktlichkeit. So, wenn man bei uns zu spät kommt, macht man Burpees und irgendwann tun die so weh.
Oh nein, was sind Burpees? Sind das so Hampelmänner?
So ein Liegestütz und dann Hochspringen, Hochstrecksprung. Das ist eins. Ja, und das sind so Sachen, die habe ich halt gelernt. Deswegen, ich komme halt nicht zu spät. Ja, solche Sachen. Also so viele Sachen, ich kann es gar nicht alles aufzählen, ja.
Jetzt muss ich kurz an dieser Stelle verraten, dass ich heute zu spät gekommen bin bei dir. Das ist aber nicht, also das war nicht meine Schuld, das war die Bahn. Und das ist auch ganz unüblich für mich. Und ich habe mich so schon schlecht gefühlt. Und jetzt fühle ich mich gerade noch schlechter, weil eigentlich hätte ich dann natürlich jetzt schon bei dir an der Wohnungstür Burpees machen müssen.
Das wären viele gewesen.
Fairerweise. Weil pro Minute muss man das dann machen.
Ja, so 30 schon mal generell fürs zu spät kommen.
30? Aber ich schaffe doch gar nicht 30.
Und 2 pro Minute.
Oh, nee, ich war ja eigentlich absolut pünktlich.
Ich bin da nicht so streng. Ich bin, aber mein Trainer und Freund ist da sehr, sehr streng. Ist ihm auch egal, ob es die Bahn war.
Krass. Und wie läuft es mit dem Nachwuchs? Hast du das Gefühl, es kommen gerade genug junge Menschen nach? Oder ist Fechten nicht doch eher leider so ein bisschen auf dem absteigenden Ast?
Auf jeden Fall eine Randsportart. Ich würde nicht sagen auf dem absteigenden Ast. Nachwuchs gibt es schon. Ich glaube, es ist eher das Problem, dass der Nachwuchs, den wir haben, nicht angemessen aufgefangen werden kann von Trainerinnen und Trainern, weil wir davon halt zu wenig haben, weil es einfach in Deutschland nicht so ein angesehener Beruf ist und es auch einfach im Sport nicht die Mittel gibt, um die Menschen dann dafür zu bezahlen, das zu machen, also unser Nachwuchs sozusagen aufzufangen und die einfach auszubilden.
Was würdest du dir denn da wünschen?
Ja, also generell erstmal in der Gesellschaft, dass es viel mehr anerkannt wird, dass es einfach ein anerkannter Beruf ist. Wenn man sagt, ja, ich bin Trainer, dann ist die erste Frage eigentlich so, ah ja, was ist dein richtiger Job? Mhm. So, man macht das halt neben dem Hauptberuf und danach natürlich viel mehr Geld. Einfach viel mehr Geld für Trainerinnen und Trainer, für die Ausbildung der Trainerinnen und Trainer und natürlich auch einfach so die Stellen. Einfach, dass es viel mehr Stellen gibt, wo dann Menschen da arbeiten können, um ja, sich für den Sport generell, jetzt nicht nur im Fechten. Ich glaube, das ist in allen Sportarten in Deutschland so das Problem, ja, sich zu engagieren und da Nachwuchs auszubilden.
Du selbst trainierst eben auch hier, wo du wohnst, in Bonn. Wir haben ja schon gehört, wer dein Trainer ist. Seit 3 Jahren trainierst du hier, nur mit Männern. Wie kam es dazu?
Ich habe die Quali für Tokio verpasst und es war für mich schon so ein richtiges Tief, würde ich sagen. So auch das Schlimmste, was mit meiner Karriere, sage ich mal, passiert ist. Und dann war es für mich so, okay, ich habe jetzt mein ganzes Leben lang in Tauberbischofsheim trainiert und da auch gelebt, weil es eben in der Nähe meiner Eltern war. Ich habe in Würzburg studiert, das ist auch da direkt um die Ecke. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es hat so hier wohl nicht funktioniert und vielleicht brauche ich auch mal frischen Wind. Und dadurch, dass ja Benny quasi Trainer wurde dann hier, habe ich beim Verband angefragt, ob ich vielleicht dann einfach auch nach Bonn gehen darf und dort mit den Männern trainieren kann. Und die haben das mir glücklicherweise ermöglicht. Und ja, ich bin einfach super gewachsen. Also nicht nur körperlich, sondern auch mental. Einfach die Treffer einzustecken. Ich sage immer so ein bisschen, ich habe meine Frustrationstoleranz nach oben verschieben können. Also ich kriege dann Treffer, die tun auch weh. Und die sind auch vielleicht manchmal so, wo man sich denkt, ja, den hat er jetzt nur gemacht, weil er halt, keine Ahnung, 50 Zentimeter größer ist als ich. Aber ja, dann schlucke ich es runter, stelle mich wieder in die Startlinie. Und das hat mir, glaube ich, auch so für den Wettkampf dann mit den Frauen einfach viel gebracht.
Damals, als du die Quali eben verpasst hast, was geht da in einem vor, wenn man so merkt, okay, du hast da jetzt jahrelang, ja über ein Jahrzehnt lang drauf hingearbeitet und es hat nicht geklappt?
Ja, also unglaublich traurig natürlich, enttäuscht von mir selbst, weil ich bin auch diejenige, die sich eigentlich so die höchsten Erwartungen an mich habe. Aber natürlich auch so, okay, ich habe jetzt wie viele Jahre, dann rechnet man das nach, dann denkt man sich so, okay, wow, 17 Jahre. Jetzt hier alles hinten angestellt, meine Familie hinten angestellt, Geburtstage hinten angestellt, Partys. Ich habe auf so viel verzichtet. Ich habe auch, sage ich mal, meine Karriere, berufliche Karriere natürlich auch gesagt, okay, da lasse ich jetzt hier gut sein nach dem Bachelor und gehe jetzt all in quasi als Profi. Und dann denkt man sich schon so, ja, wenn man es jetzt nicht schafft, dann wäre es halt schon echt traurig. Und ja, dann habe ich auch so 4 Wochen echt gebraucht, wo ich dachte so, ich will nicht in die Halle gehen. Ich will das nicht jetzt. Und ja, da habe ich viel Kraft bei meiner Familie und bei meinen Freunden gesammelt und dann wurde es schon so gegen Ende der 4 Wochen, wurde mir schon klar, okay, das war es noch nicht. Ich kann es auf jeden Fall schaffen und ich versuche es nochmal.
So, und du hast es sehr, sehr erfolgreich versucht bei den Olympischen Spielen in Paris, als du da eben gemerkt hast, okay, warte mal, da fahre ich jetzt ja wirklich hin. Ich bin dabei. Was ging da in dir vor?
Ja, irgendwie stellt man sich den Moment ja so dauernd vor. Also wenn man ja in der Quali ist, die dauert halt 1 Jahr bei uns, dachte ich mir so, okay, dann am 1. April 24 weiß ich dann Bescheid und dann werde ich bestimmt in Tränen ausbrechen. Und dann war es aber halt ganz anders. Es war dann tatsächlich auch schon viel früher im Februar, weil ich quasi so einen großen Vorsprung schon hatte auf der Weltrangliste, dass es schon safe war, dass mich die anderen Europäerinnen nicht mehr einholen können. Dann stand ich da einfach so, als meine Betreuer das so ausgerechnet hatten und hat einfach so ein fettes Grinsen im Gesicht, dachte ich so, yes. Ich habe es jetzt echt geschafft und einfach nur dieses Grinsen und so, also gar nicht so dieses, ja, dieses Weinen und man ist so glücklich, sondern einfach nur, ja, so das Lachen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen für die nächsten 10 Tage.
Wen hast du, als es eben raus war an dem Tag, als erstes, wem hast du als erstes Bescheid gesagt oder wer hat als erstes gratuliert?
Ja, meine Eltern natürlich. Also ich war in Italien beim Wettkampf und habe die dann direkt angerufen. hier so FaceTime-Call mit der Family-Gruppe, also auch mein Bruder und so. Und ja, die waren einfach super happy. Und meine Mama ist eher so, bist du dir sicher? Habt ihr euch nicht verrechnet? Nicht, dass jetzt hier jemand einen Fehler gemacht hat.
Das ist so ein typischer Mutterding. Hätte meine Mutter genauso gesagt. So, ja, nicht, dass du dann traurig bist, ja, Kind.
Ganz sicher. Habt ihr das mehrfach durchgerechnet? Ich so, ja, haben wir. Es ist safe.
So, dann ging es eben ans Packen irgendwann für Paris. Ich meine, du hattest ja zu dem Zeitpunkt auch schon viel international gefochten. Das heißt, du wusstest auch schon ungefähr, welche anderen Teilnehmerinnen werden mit dabei sein bei den Olympischen Spielen und so. Gab es da jemand, auf den du dich besonders gefreut hast, wo du gesagt hast, auch dafür ist eigentlich geil, jetzt nach Paris zu den Olympischen Spielen zu fahren, weil da sehe ich die und die oder ich kann der und der endlich die Revanche bieten oder sowas?
Ja, wir kennen uns ja super lange schon, also gerade die, die in meinem Alter sind. Wir sind ja aus dem Nachwuchsbereich hoch in den Erwachsenenbereich und wir kennen uns ja alle schon super lange. Und ja, man bereitet sich dann auf die Gegner vor, man weiß ungefähr, wen man bekommt so im Lauf. Auf die bereitet man sich dann natürlich mehr vor. Und ja, ich wusste dann schon ungefähr, wen ich bekomme. Und auch eine, die nur ein Jahr jünger ist als ich, also die ich auch super lange schon kenne, bei der, gegen die hatte ich auch mal im Viertelfinale bei der Nachwuchs-WM verloren. Und ich wusste, dass wir wieder im Viertelfinale dann eben aufeinandertreffen könnten, wenn wir es beide dahin schaffen. Und so war es ja dann auch. Und das ist irgendwie so, ja, das ist so ein roter Faden. Das sind schon immer die gleichen Leute oder die meistens die gleichen Leute.
Und schreibt man sich da vorher so eine WhatsApp von wegen, hey, heute bin ich aber dran?
Nee, das tatsächlich nicht. Also es ist schon Konkurrenz. Also klar, mit manchen hat man ein bisschen mehr Kontakt und da reagiert man vielleicht auch mal auf eine Story oder so bei Insta. Aber ja, es ist schon so, okay, davor ist so ernst.
Das ist dann halt das Duell. Mhm. Darauf arbeitet man hin. Was hast du so die letzten Wochen als Vorbereitung gemacht dann auf Olympia, bevor es wirklich losging mit dem TGV von Bonn nach Paris?
Also ich muss sagen, je näher es kam, desto besorgter war ich eigentlich nur darüber, ob ich mich verletze vielleicht noch. Also ich habe wirklich auch teilweise gedacht, als ich irgendwo eine Treppe runtergelaufen bin, ich so, okay, jetzt den rechten Fuß, jetzt den linken Fuß, nur nicht runterfallen, nur nicht jetzt irgendwie doof verletzen. Also man guckt dann schon, dass man irgendwie so die Form hält und jetzt nicht mehr irgendwie irgendwas Verrücktes macht, wovon man vielleicht Muskelkater bekommt oder sich verletzt. Und ja, ansonsten versucht man so, ja, eben das zu halten, was man hat. Weil ich habe auch so 4 Wochen vorher gesagt, ja, das, was ich jetzt nicht kann, kann ich in 4 Wochen halt auch nicht.
Also es ist nicht so wie bei Klausuren, wo man zwar eigentlich auch wusste, was ich jetzt nicht kann, kann ich morgen früh dann jetzt auch nicht, wenn ich jetzt die Nacht durchlerne. Und dann hat man es aber trotzdem gemacht. Also sowas gab es nicht, dass du dann irgendwie auf einmal Überstunden gemacht hast, dachte, komm, jetzt muss ich nochmal alles irgendwie reinstecken und irgendwelche Dinge lernen, wo ich vorher nicht der Beste war.
Nee, also man guckt da einfach schon eher auf die Stärken tatsächlich so, dann ist man das weiter trainiert, gerade so in den Einzeltrainings. Dann guckt man natürlich schon Videos zu den Gegnerinnen und bespricht nochmal, wenn es da sowas gibt, was man vielleicht nicht so gut kann, guckt man sich das nochmal an, ob man das mal in der Lektion macht. Aber hauptsächlich vertraut man da auf das, was immer geklappt hat. Und dann fährt man ja sowieso schon ein bisschen die Intensität runter. Dann geht es viel um Regeneration und Mentaltraining vor allem auch, ja.
Mentaltraining bedeutet, man lernt auch Rückschläge einzustecken und trotzdem weiter Vollgas zu geben? Oder was macht man da?
Ja, man hat einen Sportpsychologen, mit dem man halt sowieso ja eigentlich im besten Fall, sag ich mal, schon die letzten 4 Jahre gearbeitet hat. So war das bei mir auch. Also er und ich wissen ja vielleicht, okay, ich bin nervös und ich brauche jetzt irgendwie Hilfe, weil ich bin so nervös, dass ich morgens nichts essen kann, solche Sachen zum Beispiel. Und das hat man ja dann im besten Fall auch schon. Hat man da seine Strategien, zum Beispiel ein Stärkebild, dass man mehr an sich selbst glaubt. Sowas, mit sowas arbeiten wir viel. Und da geht's dann kurz vor Paris, ging es dann schon darum, dass man sich nicht, dass man nicht erschlagen wird von der Kulisse auch. Also von den vielen Menschen, die wir im Fechten auch nicht so gewohnt sind. Da haben wir nochmal viel uns vorbereitet und ich glaube, das war auf jeden Fall Gold wert, ja.
Ja, die Kulisse war ja unglaublich. Ich meine, ganz, ganz viele von uns haben natürlich allein die Eröffnungsfeier gesehen, wie da gefeiert wurde mit Feuerwerken, mit diesem Ballon, der das olympische Feuer in einer riesigen Montgolfiere über Paris hat aufsteigen lassen. Dann Céline Dion, die im Eiffelturm gesungen hat. Dann ihr alle, die Athletinnen und Athleten auf der Seine in so kleinen Bateaux-Mouches, so in diesen kleinen Booten. Wie war das für dich, daran teilzunehmen? Dazu stehen das muss man auch sagen, Regen vom Paris an diesem, ja, legendären Abend.
Ja, unglaublich schön. Also die haben sich so coole Sachen einfallen lassen. Ich fand es auch super mutig, einfach mal was anderes zu machen, eben nicht dieses Einlaufen ins Stadion. Und ich hatte dieses Erlebnis zum Glück schon mal bei der Universiade, deswegen war ich natürlich froh, dass es vielleicht mal was anderes war. Und es war wirklich so schön, die ganzen Menschen da links und rechts an der Seine entlang stehen zu sehen Und am schönsten waren eigentlich, wenn dann die Querbrücken sozusagen, also wir sind ja dann drunter durchgefahren, ja, und der Moment, wo man dann so ganz nah an den Zuschauern war und die dann so richtig gejubelt haben, ja, auch wenn wir jetzt Deutsch waren, gar nicht Franzosen, das war eigentlich immer das Schönste. Und ja, da ist schon so ein bisschen so ein Teamgefühl entstanden. Die Basketballer haben dann immer Pyrotechnik angestimmt unter der Brücke, da hat es dann immer so schön gehallt.
Also ach, den Song Pyrotechnik. Ja.
Genau, da haben wir halt so ein bisschen so unsere eigene kleine Party schon gemacht. Das war einfach voll schön, so auch schon zu spüren, okay, man ist jetzt Team Deutschland, man ist gemeinsam hier. Jeder hat sich so unglaublich den Hintern aufgerissen, um hier zu sein, und jetzt geht's halt los. So, ja.
So, und dann eben danach weiter ins Olympische Dorf. Du hast im Interview mit dem WDR, mit 1Live, das Olympische Dorf so ein bisschen als den Freizeitpark der Athletinnen und Athleten beschrieben. Was meinst du damit?
Ja, also im Olympischen Dorf ist man ja quasi immer, wenn man quasi gerade keinen Wettkampf hat. Das bedeutet, man ist eigentlich die meiste Zeit, würde ich sagen, beim Essen, also in der Mensa. Und das ist halt so ein richtig großer Treffpunkt. Also am ersten Morgen bin ich da so reingelaufen, war natürlich sowieso erstmal voll geflasht. Und auf einmal stand Shelly Ann Fraser Pryce vor mir und hat sich so ein Spiegelei geholt. Dann dachte ich mir so, ja, okay, wow, das sind so diese Momente, wo man
legendäre
sich denkt,
Athletin.
Crazy.
Und du bist dabei.
Ja. Oder keine Ahnung, dann läuft Nadal einfach vorne vorbei und holt sich einen O-Saft, so solche Sachen einfach. Dann hat man halt meistens noch ganz viele so Cafés, wo ja dann auch alle so ein bisschen entspannen. Dann gibt's so eine kleine Area, also so ein kleines Haus, wo ganz viele Leinwände sind, wo man dann natürlich auch live die Wettkämpfe verfolgen kann. Und da gibt's dann auch so, keine Ahnung, Billard, Tischkicker, Dart und so, wo man sich einfach so ein bisschen ablenken kann, ein bisschen runterkommen kann. Und ja, genau. Und natürlich alles for free. Wir können uns überall Getränke holen. Deswegen, ja, ist einfach ein Freizeitpark gefühlt.
War denn auch der Zahnarzt for free eigentlich?
Ja, tatsächlich. Also es gibt ein komplettes Krankenhaus mit Zahnarzt, mit Optiker, mit allem. Und ja, da kann man quasi komplett das Programm, wenn man was hat, sag ich mal, was man ja nicht hofft, dann hingehen und sich behandeln lassen. Und ich war also richtig verwundert, als ich zum Zahnarzt gegangen bin, weil ich meinte, es wäre mir halt ein Zahn abgebrochen, ich bräuchte irgendwie einen Termin. Und ich dachte, die sagen halt so, ja, kannst du in einer Stunde wiederkommen? Und dann meinten die so, ja, am Freitag, und es war halt Montag. Und ich dachte mir so, okay.
Wie voll sind die
ja,
denn?
Ja, so, dann dachte ich mir auch so, okay. Und dann sagte ich so, und was haben Sie für einen Termin? Wollen Sie Vorsorge, Kontrolle? Und ich glaube halt, dass mir danach erst eingefallen, dass natürlich ganz, ganz viele Athletinnen und Athleten, die halt in ihrem Heimatland nicht so eine gute medizinische Versorgung, ja, wie wir haben, das natürlich nutzen.
Ja, das habe
ich
auch mal gehört.
Und deswegen, ja, natürlich, ja, dann Checkpoint für die voll gut, da hingehen und sich da halt behandeln lassen, ja.
Ja, und das ja auch vollkommen zu Recht.
Genau.
Wir hören mal rein in einen Audiobeweis, den ich dabei habe.
Hallo, ich bin gerade im Dorf unterwegs zum Krankenhaus, denn im Krankenhaus ist auch der Zahnarzt. Und da habe ich jetzt gleich einen Termin, denn mir ist tatsächlich beim Essen hier im Dorf ein Zahn abgebrochen. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob die das hier wieder hinbekommen. Ich nehme euch auf jeden Fall ein bisschen mit und zeige euch das.
So, also, was hast du denn gegessen, dass hier da ein Zahn abgebrochen ist?
Ja, das Essen war ja nicht so Bombe, sage ich mal, im Dorf.
Daran hat es gelegen. Es war einfach, ja, das war zu hart.
Eigentlich war eher alles zu weich gekocht, würde ich erstmal sagen. Deswegen verstehe ich es auch nicht so ganz. Eigentlich habe ich Chicken gegessen, deswegen weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie es passieren konnte, aber es ist passiert, ja.
Und von welchem Zahn?
Vom Backenzahn.
Vom Backenzahn?
Ja,
beim Chicken?
Komisch, ja.
Ja, und wie genervt ist man da, dass man in so einer Kulisse ist, bei so einem Event, und dann muss man sich um sowas kümmern?
Ja, ich war nur froh, dass es nicht der Schneidezahn war, weil das hätte ja richtig wild ausgesehen, deswegen war ich erstmal froh. Und dann war es tatsächlich am Ende eigentlich eine interessante Erfahrung, weil ich wäre ja niemals so in dieses Krankenhaus reingelaufen, um mir das anzuschauen. Also ja, hätte ich ja nicht gemacht. Und dann habe ich da nämlich auch die berühmten Kondome gefunden, natürlich, über die jeder spricht.
Ah, ja, ja, da war doch, glaube ich, ich glaube 100.000 Kondome gab es bei den Olympischen, ja, Spielen. Die liegen da also im Olympischen Krankenhaus.
Da genau, aus. Da konnte man die sich mitnehmen. Da habe ich natürlich auch ein paar mitgenommen, weil da sehr super alle Hype drauf sind. Und die waren richtig cute mit so Sprüchen drauf und so und mit dem Maskottchen.
Und dann hast du die alle mitgenommen?
Ja, ein paar habe ich mitgenommen, ein paar habe ich schon verschenkt, weil ganz viele die auch mal sehen wollten. Genau, und ja, da gibt's einfach echt, also wie so ein richtiges Krankenhaus, super großes Gebäude, mehrstöckig. Und so im, ja, sage ich mal, war es eigentlich auch ganz interessant. Und die haben das super gut wieder hinbekommen und waren voll nett und ja.
Und du hast auch bei Instagram die Fans und Followerinnen und Follower mitgenommen. Das habe ich auch damals in Realtime gesehen. Ich fand es total schön insgesamt, wie viel Olympia-Content du gemacht hast. Und das war so spannend für uns alle. Und ich habe auch bei dir in den Kommentaren und so gelesen, wie viele geschrieben haben, hey Anne, teilweise auch, ich kannte dich vorher gar nicht, aber das ist total schön, mal zu sehen irgendwie, wie Olympia so hinter den Kulissen funktioniert. Warum war es dir so wichtig, eben so viel Content auch zu machen?
Ja, dadurch, dass ich, sage ich mal, nur einen Wettkampftag hatte, hatte ich ja dann auch mehr Zeit, wie zum Beispiel Teamsportarten, die halt immer ein Spiel, einen Tag freies Spiel, und dann haben die ja auch super viel Programm. Und ich dachte mir so, ja, ist doch voll interessant, irgendwie mal zu sehen, so richtig so behind the scenes zu bekommen. Und es gibt ja auch einen Friseur, ein Nagelstudio, eine Wäscherei, so die Sachen einfach mal zu zeigen, die so wirklich auch notwendig sind, wenn man einfach 3 Wochen da ist. Und ja, nach den ersten 2 Videos habe ich gesehen, kommt super an, die Leute sind interessiert, und ich dachte mir so, würde ich auch gerne sehen. Sonst sieht man immer nur so die Athleten vor den Olympischen Ringen und das war es irgendwie beim Wettkampf. Und das ist ja eigentlich das, wo sich dann alles andere abspielt.
Und für dich ja auch eine super Erinnerung einfach.
Hast ja, du schon auf jeden Fall.
So einen kleinen Film gemacht.
Ja.
Dann kommen wir jetzt zum Wettkampf, zu deinem ersten Wettkampf allein schon. Du bist im Grand Palais, das war ja eine Hammerkulisse für die Fechterinnen und Fechter. Das ist für alle, die es nicht gesehen haben, einfach mal googeln. Das ist ein riesiges, wunderschönes Gebäude. Sieht aus wie so ein Palast mit einer großen Glaskuppel obendrauf. Direkt an der Seine, nicht weit weg vom Eiffelturm. Wie kann man sich das von innen für euch als Athletinnen und Athleten vorstellen? Hat man da eine Umkleidekabine irgendwie zwischen Statuen und Kronleuchter?
Ja, also tatsächlich noch schöner, würde ich sagen. Weil unsere Aufwärmhalle war einfach, die hatte so Fenster, was ja auch eigentlich schon was für sich hat. So, die meisten Hallen haben ja keine Fenster, sag ich mal. Und dann konnte man einfach von der Aufwärmhalle auf den Eiffelturm schauen. Also das war schon so ein Highlight. Und ansonsten auch so, also wir hatten super lange Wege, muss man dazu sagen. Wir haben tatsächlich sogar vorher, 3 Tage vor unserem Wettkampf, haben wir von den Volunteers, die extra dafür eingeteilt waren, uns eine Führung gegeben durch den Grand Palais, damit wir wissen, wo wir hingehen müssen. Aber bei uns gibt es dann natürlich immer so einen Call Room, eine First Warm-Up Area, Second Warm-Up Area, dann Final Call Room, und also es gibt da so sehr strikten Zeitplan, damit man auch rechtzeitig sozusagen dann auf der Bahn steht. Und da haben wir so eine richtige Führung bekommen, wo sind die Toiletten, wo ist das Essen. Es gibt dann so eine Players Lounge mit warmem Essen, Pasta, Reis, Getränke, Kaffee und so, wo man sich zwischen den Gefechten sozusagen aufhalten kann. Und ja, das war alles so in dieser schönen Kulisse. Man hat über diese türkisen Stahlträger gesehen vom Grand Palais, und dann sowieso, wenn man eingelaufen ist, mit dieser Glaskuppel, ist einfach ein Brett.
Es ist auch schön zu sehen, wie sehr du gerade strahlst. Und es ist umso schöner, gerade mit dir diese Erinnerung nochmal so durchzugehen und mitzuerleben. Dann eben der erste Kampf. Beschreib den mal einmal. Wie hast du den erlebt?
Also wir werden ja nach und nach präsentiert, sozusagen halt aufgerufen. Dann gehen wir auf die Bahn, und dann steht man ja mit dem Gesicht zu der einen Tribüne und mit dem Rücken zur anderen Tribüne. Und dann bin ich ja schon beim Einlaufen, habe ich schon viele deutsche Flaggen gesehen. Und ich wusste ja auch, meine Familie und Freunde wird vor Ort sein. Und dann dachte ich mir so, okay, ich habe natürlich super viele Strategien und Fokus halten, Strategien erarbeitet mit meinem Athletiktrainer. Aber ich stand dann so und dachte mir so, nee, ich gönne mir jetzt 10 Sekunden, in denen ich das hier aufsauge, das irgendwie ganz genau anschaue, auch so in die Gesichter schaue, weil man schaut ja eher so mit so einem generellen Blick drauf normalerweise. Und ich gucke mir das jetzt richtig an und die deutschen Flaggen und saug das auf. Und dann nach den 10 Sekunden ist aber auch Schluss, dann wieder Fokus. Und ich bin voll froh, dass ich das gemacht habe, weil sonst wäre das wieder so an einem vorbeigezogen. Und da war das wirklich so, ich weiß, wie ich da stand, ich habe da geguckt. Und mein Bruder hat auch danach gesagt, man hat dir richtig angesehen, dass du so schlucken musstest und die Tränen zurückhalten musstest. Und es war wirklich so, ich dachte mir so, okay, krass, jetzt stehe ich hier, ich habe es wirklich geschafft. Ja, und danach habe ich aber wirklich so direkt wieder den Fokus bekommen und wieder auf Wettkampfmodus umstellen können. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass es gut geklappt hat und dass es mich gar nicht so krass beeinflusst hat im Endeffekt.
Deine erste Gegnerin war?
Eine 18-jährige Ägypterin, also noch sehr jung auf jeden Fall. Und also das war schon eine Pflichtaufgabe. Also ich wusste schon, von meinem Können her und von ihrem Können muss es auf jeden Fall ein klares Ding sein. Und es war es am Ende auch. Und trotzdem, sage ich mal, unter den Bedingungen dann auch das erste Gefecht, und es war laut, weil gleichzeitig eine Französin gefochten hat, und immer wenn die einen Treffer gemacht hat, hat die Halle gebebt. Glaube ich, dass das auf jeden Fall so ein gutes Ding war, ja.
Ja, das fand ich auch ein bisschen irritierend. Im Fernsehen hat man das teilweise gesehen, dass da eben mehrere gleichzeitig beim Fechten immer sind, wo man sich denkt, das ist schon auch eine Herausforderung, dann trotzdem so bei sich zu bleiben. Aber du hast es geschafft, du hast es dann eben bis sogar ins Viertelfinale geschafft. Dann bist du rausgeflogen gegen die 2-malige Weltmeisterin Alice Volpi. Mhm. Hast du in dem Kampf irgendwie gemerkt, das ist vielleicht jetzt gerade nicht mein Kampf?
Ich glaube, die Statistik hat auf jeden Fall gegen mich gesprochen. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber so über die letzten paar Jahre hat sie so von 10 Gefechten 8 gewonnen und ich nur 2. Also die Statistik war auf jeden Fall auf ihrer Seite, was ich aber auf jeden Fall nicht im Kopf hatte. Und so das Gefecht über habe ich ja auch die ganze Zeit immer ein bisschen mit einem kleinen Vorsprung geführt. Deswegen ist man natürlich enttäuscht, weil man irgendwie so gefühlt schon so die Hand am Halbfinale hatte. Aber andererseits ist es auch so, ich bin ja als Weltranglisten-6. In den Wettkampf gegangen und bin 7. geworden. Also ich habe ja im Prinzip meine Vorjahresleistung sozusagen bestätigt. Aber natürlich habe ich auch davon geträumt, diese Überraschung, dass sie mir die gelingt und ich halt eine Medaille am Ende gewinne. Trotzdem ist es so, dass es, sage ich mal, so 7, 8 Medaillenkandidatinnen in unserem Wettbewerb gab und am Ende kriegen eben nur 3. Das bedeutet, 5 gehen auf jeden Fall raus und sind enttäuscht. Und in dem Moment war es auf jeden Fall in den ersten paar Tagen auf jeden Fall Enttäuschung und ich war super traurig und draußen dann bei meinen Eltern natürlich auch geweint und oben auch in Backstage geweint, auf jeden Fall. Und ich habe auch länger gebraucht, um ein bisschen zufrieden sein zu können, aber habe ich auch in meinem Gespräch mit meinem Sportpsychologen gemerkt, es ist hauptsächlich von der äußeren Erwartung her. Weil es schon so ist, es ist so, ja, aber es ist halt keine Medaille.
Aber umso besser, dass du dir diese 10 Sekunden genommen hast vorher.
Auf jeden Fall. Vor allem alle haben zu mir vorher gesagt, die schon bei Olympischen Spielen waren, genieß es. Genieß es, Anna. Und ich dachte mir immer so, jo, wie soll ich das denn genießen? Ich habe hier übel den Stress. Ich bin wahrscheinlich super aufgeregt. Ich mache mir vielleicht die Hose, weil es so aufregend ist. Es sind super viele Leute da, es sind super viele Kameras da. So, was soll ich denn da genießen, habe ich mir immer gedacht. Und dann dachte ich mir so, als ich wahrscheinlich so, yes, komm, 10 Sekunden, genieß es kurz. Und deswegen, ich habe es trotzdem genossen, alles auch an dem Tag.
Und du hast auch hinterher noch alles genossen. Auch dafür haben wir noch einen kleinen Audiobeweis. Und zwar, wie ihr dann mit dem Team Deutschland mit dem Zug wieder zurück nach Deutschland gefahren seid. Beschreib den Moment. Also ich sehe in diesem Video, auch wieder bei dir bei Instagram, wahnsinnig viele Menschen in einem wahnsinnig engen Abteil. Was ging da ab?
Ja, es war ja auch noch eigentlich relativ früh am Morgen, so 11. Am Anfang war es so, ja, ich glaube, wir sind um 9 Uhr schon losgefahren in Paris. Und da waren schon alle noch so von der letzten Nacht auch sehr müde, sag ich mal. Und am Anfang haben wir alles ein bisschen gepennt. Und für den Saxophonspieler war es natürlich schwierig, weil er dachte, okay, er macht jetzt hier Party. Und alle sind aber noch so ein bisschen erschöpft. Und dann so langsam, je näher wir nach Köln kamen, wurde dann auch die Stimmung wieder richtig heiß. Und ja, dann haben wir uns alle im Speisewagen getroffen. Der DJ hat sein DJ-Pult da auf dem Tisch quasi eröffnet. André, der Saxophonspieler, hat Saxophon gespielt und dann ging ja wieder Party ab. Also einfach wieder dieses Gemeinschaftsgefühl einfach so. Wir haben es alle geschafft. Wir konnten es auch ein bisschen genießen und jetzt feiern wir nochmal richtig. Ich glaube, in dem Speisewagen hat es 45 Grad gehabt. Es war so heiß. Aber es war einfach eine fette Party. Wir sind da rumgesprungen und Hammer.
Und dann kamt ihr in Köln an. Wie seid ihr da empfangen worden?
Ja, also davon wussten wir gar nichts. Oder ich habe es zumindest irgendwie nicht mitbekommen. Für mich, ich habe mir gedacht, okay, wir kommen da an. Dann hieß es irgendwie Gruppenfoto vorm Dom und dann gehen wir ins Rathaus. Und da ist dann noch so ein kleiner Empfang mit Freunden und Familien. Und dann steigen wir da aus, also kommen erstmal runter vom Gleis noch im Hauptbahnhof in Köln. Dann stehen da links und rechts entlang Polizisten, die sozusagen den Weg für uns gemacht haben. Hinten dran super viele Leute, die schon geklatscht haben und gejubelt haben. Wir so, okay, ja, cool, voll cool. Und dann kommen wir da raus, dann vor der Domplatte, quasi vorm Dom. Und da stehen so viele Menschen. Und wir waren so, okay, wow. Und dann, also unfassbar. Und dann war da ja auch schon Musik. Und dann war da der Typ mit dem Saxophon wieder und hat wieder die Stimmung aufgepeitscht und so. Und dann sind wir mit Doppeldeckerbussen Richtung Rathaus gefahren, konnten nochmal allen winken und so. Das war richtig, richtig nice, ja.
Würdest du sagen, so alles in allem, Olympia, Paris war bisher das beste Erlebnis deines Lebens?
Ja, safe. Auf jeden Fall. Also ich bin so froh, dass ich die 2 Wochen gemacht habe. Also es war auch anstrengend, also Freizeitstress anstrengend von einem Event zum anderen, dann wenig Schlaf.
Dann noch der Zahnarzt zwischendurch.
Ja, genau. Aber es hat sich so gelohnt. Es war so eine unglaubliche Erfahrung, die man halt so nicht nochmal macht.
In der nächsten Folge bei uns zu Gast ist Tabea Schendekehl. Die ist Ruderin, war auch bei den Olympischen Spielen in Paris. Kennst du auch? Mit der hast du auch gefeiert?
Ja, die waren auch bis ganz zum Ende, die 4 Mädels.
Gut, waren die auch mit dem Speisewagen, haben gejubelt?
Ja, ich glaube schon, ja.
So, die ist in der nächsten Folge zu Gast. Sie hat ja auch eine Medaille gewonnen bei den Olympischen Spielen, hat aber auch vorher und währenddessen ganz offen über Angststörungen gesprochen. Da bin ich ganz gespannt, was sie uns auch darüber berichten wird. So, und weil das ja bei uns eben eine Tradition ist, dass die vorherige Gesprächspartnerin eine Frage mitgeben darf, darfst du an dieser Stelle jetzt für sie, für Tabea, eine Frage mitgeben.
Ja, also ich finde es erstmal unglaublich mutig, über so ein Thema zu sprechen, so offen, vor allem auch in den sozialen Medien, wo man ja auch weiß, ganz viele Menschen sind auch ein bisschen mutiger, was so Kommentare angeht und schreiben auch Sachen, die vielleicht nicht so nett sind. Deswegen unglaublichen Respekt davor. Und meine Frage ist es, weil soweit ich weiß, hat sie auch in Washington viel trainiert, beziehungsweise war da an der Universität. Und mich würde es interessieren, ob das allgemeine Thema mentale Gesundheit gerade im Spitzensport schon weiter fortgeschritten ist, so wie sowieso die Amerikaner ganz oft schon ein bisschen weiter sind als wir hier in Deutschland. Und was sie für Erfahrungen dort gemacht hat.
Nehmen wir mit in die nächste Folge die Frage für Tabea. So Anne, jetzt abschließend zu dir. Was würdest du sagen, was hast du durch den Sport für dein Leben gelernt?
Niemals aufzugeben. Und vor allem, wenn andere an den eigenen Zielen und Träumen zweifeln, dann erst recht dran zu glauben.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Zum Abschluss habe ich hier noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Hört doch mal in Ball You Need Is Love rein, aus Liebe zum Fußball. Da gibt es starke Gäste, authentische Gespräche und ganz viel Leidenschaft. Und das zusammen mit Moderator Arne Zeigler in seinem Podcast Ball You Need Is Love. Da trifft er wöchentlich fußballbegeisterte Promis zum persönlichen Talk über die Liebe eben zum Sport und zum Fußball. Egal ob jetzt Schauspielerin Nina Kunzendorf, Carsten Friedrichs, Sänger der Band Liga der Gewöhnlichen Gentleman oder in dieser Staffel auch mit dabei Alex Pop. Sie und viele andere geben sich bei Arne Zeigler da wirklich die Klinke in die Hand und sprechen sehr offen und privat über ihre Leidenschaft für den Fußball. Die erste Folge der neuen Staffel ist gerade veröffentlicht worden, natürlich in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.